28. Kapitel. Yusuf bin Drei, der Philanthrop und Büchernarr, brachte ihm zum Abschied am Flughafen ein Buch mit, das er im Haus mit dem Windturm seinem beweglichen Bücherschrank entnommen hatte, und das Stefan Sager einen weiteren Einblick in die merkwürdige Verknüpfung von Menschenschicksalen mit Kultur und Geschichte weit auseinanderliegender Weltgegenden verschaffen sollte, die zu Stationen seiner eigenen Recherche geworden waren. Simbabwe, Rhodesien, Deutschland, Belgien, Dubai und nun Hongkong. Der Araber hatte auf den Namen des Autors aufmerksam gemacht. John Gordon Davis, er wurde in Rhodesien geboren und in Südafrika ausgebildet. Kennen Sie seine Bücher? Ich habe sogar eins im Gepäck, schmunzelte der Reporter. Enttäuscht fragte der Ingenieur, dieses hier, und hielt seinen Band hoch. Sager schüttelte amüsiert den Kopf, griff in die Seitentasche seines Handkoffers und zog das Taschenbuch heraus, das er sich vom Bibliotheksdienst des Verlages hatte besorgen lassen. Es ist die deutsche Übersetzung des 1972 erschienenen Berichtes von Gordon Davis über eine dramatische Rettungsaktion für die auch schon damals bedrohten Nashörner in Rhodesien, Operation Rhino. Gordon Davis hatte sich für diese Reportage 1970 einer Gruppe von Wildhütern, Zoologen und Veterinären angeschlossen. Yusuf bin Drei nahm ihm das Buch aus der Hand und schlug interessiert das Vorwort auf. Er las ein paar Zeilen, dann zitierte er laut. Man stelle sich vor, seit Christi Geburt ist etwa alle 20 Jahre eine Tierart ausgestorben. Heutzutage beträgt die Rate ein Säugetier pro Jahr, und sind sie einmal verschwunden, so bringt sie nichts wieder zurück. Er besah sich noch einmal den Buchtitel. In seinem Vorwort zitiert er das Red Data Book der International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Interessant. Wissen Sie, dass die Organisation der Rainbow Warriors mit ihren ersten Ansätzen, auf das Schicksal der bedrohten Nashörner aufmerksam zu machen, vor fast 20 Jahren dort ihre Wurzeln hatte? Hier, er las weiter vor. Im Red Data Book werden auch die Nashörner aufgeführt und der Grund dafür, warum diese Tiere erbarmungslos gejagt wurden und werden. Ihr Horn, das als Aphrodisiakum gilt. Es wird zu Pulver zerstampft und geschnupft oder aber als Becher geformt, aus dem man Milch trinkt. In beiden Fällen heißt es, die sexuelle Potenz würde in stärkerem Maße gesteigert als durch die spanische Fliege. Ein Aberglaube, der in der phallischen Gestalt des Horns seinen Ursprung haben mag. Der Araber schlug das Buch zu. Diese Darstellung ist überholt. Wir wissen inzwischen, dass es offenbar doch wissenschaftlich zu begründende Wirkungen des Rhinozeroshorns gibt, jedoch nicht im sexuellen Bereich. Das zerriebene Pulver ist von den Chinesen immer auch als fiebersenkendes Mittel verwendet worden. Gerade kürzlich haben das Wissenschaftler in Peking nachgewiesen. Sie haben allerdings auch einen Ersatz gefunden. In größerer Dosis soll zerstampftes Horn von Wasserbüffeln und von Antilopen eine ähnliche Wirkung haben. Der letzte Aufruf für die Maschine nach Hongkong kam. Kann ich das Buch behalten? Im Austausch gegen dieses? Stefan Sager besah sich den Titel und las »Taifun«. »Ein Hongkong-Roman«, erläuterte Bin Drei, 1978 erschienen. Neben James Clavell ist ja Gordon Davis der bedeutendste Schriftsteller über Geschichte und Kultur dieser britischen Kronkolonie. Von Rhodesien nach Hongkong? Wie hat er das denn gemacht? Er studierte Jura und in seinen Semesterferien fuhr er auf niederländischen Walfängern und auf britischen Handelsschiffen. Er war eine Zeit lang Richter in Rhodesien. 1966 wurde er zum Staatsanwalt in Hongkong ernannt. Dort machte er sich einen Namen in Prozessen gegen Mitglieder der chinesischen Geheimgesellschaften, der Triaden. Der Araber lächelte. Ich dachte mir, es könnte eine gute Einführung für Ihre weiteren Abenteuer sein. Im Sommer brennt in Hongkong die Sonne ölig, feucht, heiß, herunter auf das südchinesische Meer und den Hafen und die engen, wimmelnden Straßen und die Apartmenthäuser und die Umsiedlerblöcke und die Miethäuser mit Dachkammern auf den Dächern und die in den Berg gehauenen Hütten der Siedler ohne Rechtstitel, auf die Fabriken und die Lagerhallen und die Läden und auf die auf- und übereinander wetteifernden Neonschilder und die Ausbeuterbetriebe und die Fleischtöpfe und die Frachter aus aller Welt und die Junken und die Bars. Und die Leute, überall Leute, in Eile, in Massen, schwitzend, arbeitend, Geld, 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 zum Klang des Stampfens von Pfahlrammen und dem Dröhnen der Planiermaschinen, die die Berge weghacken, um mehr Land für das Gewimmel von Leuten zu gewinnen. Im Sommer kommen die großen Taifune über das chinesische Meer und der heiße, niedrige Himmel wird schwarz, und dann kommen die Winde mit dem Gebrüll eines Drachen und das Meer donnert durch den berühmten Hafen und stürzt die Uferstraßen hinunter und der Regen kommt im Flug, hämmert herunter, so dick wie deine Finger und die Fluten und Erdrutsche kommen donnernd die steilen, mit Dickicht bewachsenen Berge herunter und eine Menge Menschen sterben. Es gibt zu viele Menschen. Es stimmt, dass Hongkong regiert wird von der Hong Kong and Shanghai Bank, Jardine Matheson, dem Jockey Club und seiner Exzellenz, dem Gouverneur, in dieser Reihenfolge. Es stimmt aber auch, dass Peking Hongkong nicht anders regiert haben will, weil Hongkong Chinas Fenster zur Welt ist. China verdient den Großteil seiner Devisen durch Hongkong. Weil China viel Spionage über Hongkong betreibt, gibt es China die Möglichkeit, Großbritannien unter Druck zu setzen. Weil Hongkong China passt. Und die Chinesen von Hongkong erkennen eine gute Gelegenheit, sobald sie geboten wird. Geld machen, solange das gute Wetter hält. Hongkong, geborgter Platz, geborgte Zeit. Morgen könnte China seine Meinung ändern. Morgen könnte es einen neuen Machtkampf in Peking geben. Morgen könnte Peking durch einen Telefonanruf von Hongkong Besitz ergreifen. Stefan Sager legte das Buch vor sich auf den rüttelnden Klapptisch. Das Flugzeug gab das Schütteln des Gewittersturms an seine Insassen weiter, die vom Piloten nach 30 Minuten noch immer im Unklaren darüber gelassen worden waren, ob sie an diesem Abend nicht vielleicht doch statt in Hongkong auf Taiwan landen würden, dem Darling Port für Hongkong anfliegende Maschinen bei zu großer Sturmgefährdung. Der Reporter schloss die Augen. Ein neuer Machtkampf tobte gerade in China. Gut 4 Jahre nach der Vereinbarung zwischen London und Peking, ab 1. Juli 1997 die Kronkolonie endgültig unter chinesische Souveränität zu stellen, mit einer Übergangsperiode, die weitere 50 Jahre den Sonderstatus des Territoriums innerhalb der Volksrepublik wahren sollte. Freie Marktwirtschaft, britisches Recht, englische Sprache, uneingeschränkte Reisefreiheit. Sager grinste. Ein Schlussstrich war schon im Jahr 1986 gezogen worden. Ausgerechnet das mächtigste Handelshaus, dessen Gründer William Jardine in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts die Insel zwar selber nie zu sehen bekommen hatte, aber dennoch in James Clavells Romanen Taipan und Noble House als geschäftlicher Urvater Hongkongs firmierte, hatte sich noch vor Vertragsabschluss entschlossen, dem Frieden nicht zu trauen und den Firmensitz auf die Kaimaninseln verlegt. Der Reporter erinnerte sich an das politische Erdbeben, das einer seiner Kollegen, ein Journalist des angesehenen Hong Kong Standard, mit den Worten kommentiert hatte: Das ist so, als ob die britische Königin in Australien um Asyl nachsucht. Endlich kam die erlösende Durchsage, Sager würde seine Abendessenverabredung auf einem der schwimmenden Restaurants in der Aberdeen-Bucht doch noch einhalten können. Wenige Minuten später setzte die Maschine zum immer wieder nervenaufreibenden Anflug auf die ins Meer hinausgebaute Landebahn von Kai Tak an. Zwischen aufragenden Miethäusern, hinter deren Reihen erleuchteter Fenster im Vorüberhuschen abendliches Familienleben zu erahnen war, torkelte der Riesenrumpf des Metallvogels der nassen Betonbahn entgegen. Saga war wieder in Asien gelandet. Yusuf Bin Rai hatte ihn mit genauen Anweisungen für die Kontaktaufnahme ausgestattet. Er sollte einen Vertreter des Hongkong-Residenten der Rainbow Warriors im Sea Palace treffen, oder eher auf ihm, denn bei dem teuren kantonesischen Speiselokal handelte es sich um eines der vielen Floating Restaurants in der südlichen Bucht von Aberdeen, dem ursprünglichen Unterschlupf für Piraten, in dem diese sich, bevor die Weißen kamen, mit Heong Kong, dem duftenden Wasser, also schlichtem Süßwasser, versorgt hatten. Es war nicht mehr das Aberdeen, das er noch in den späten 70er Jahren kennengelernt hatte, Kulisse auch für so viele fernöstliche Abenteuerfilme. Damals lebten weit über 30.000 Menschen auf über 5.000 Hausbooten, viele von ihnen abhängig von der manuellen Herstellung von Blumen aus Seide, Papier oder Plastik, Exportgut für Jahrmärkte und Schützenfeste in Europa, abhängig aber vor allem von Ebbe und Flut, die die Kanalisation ersetzten. Dieses Hygieneproblem hatte zu einer groß angelegten Umsiedlungsaktion der Regierung geführt, bei der zwei verheerende Brände in den Jahren 1987 und 1988 nachhalfen. Mehr als die Hälfte aller Hausboote waren dem Feuer zum Opfer gefallen und viele der betroffenen Familien lebten jetzt in neuen Hochhäusern rund um den Hafen, in dem sich der Wohnkomfort allerdings auch nur auf das Elementarste beschränkte. Stefan Sager hatte sich vom rot-grün illuminierten Anleger in einem Sampan zum mehrstöckigen Sea Palace rudern lassen, wo er nun, nach Verspeisen einer halben Pekingente, darauf hoffte, dass ihn der Kurier in diesem Menschengewimmel würde ausfindig machen können. Der Araber hatte ihm geraten, die letzte Ausgabe seines Hamburger Magazins gut sichtbar auf dem Tisch zu platzieren. Alles Übrige werde er schon per Satellitenkommunikation abklären. Sager betrachtete die diversen Tischbesatzungen rund um ihn herum, hatte Glück gehabt, einen noch nicht reservierten Einzeltisch gefunden zu haben. Die schwimmenden Restaurants waren trotz grotesker Überteuerung und eines im Vergleich zu seinen früheren Besuchen gesunkenen Servicestandards eine Touristenattraktion geblieben, und entsprechend war das nicht zum Restaurationsbetrieb gehörende Kleingewerbe zwischen den Tischen und Stühlen vertreten. Blitzlichter von Instant-Fotografen, Kinder, die sich an Bord geschmuggelt hatten, und Postkarten oder Souvenirs oder schlicht eine Bettelbüchse an den Mann oder die Frau zu bringen suchten. Schließlich erregte ein alter Chinese seine Aufmerksamkeit, der aus einem Korb wunderschöne Blumen und Figuren aus Papier zauberte, die er an zwei kleinen Bambusstielen auseinanderfaltete. Er schien ein gutes Geschäft damit zu machen, und auch Sager blieb an seinem Tisch von der Vorführung des Papierzaubers nicht verschont. »Gaido Jin?« erkundigte er sich schließlich lächelnd nach dem Preis. »Oh, Sie sprechen Kantonesisch!« Erfreut hielt ihm der Alte einen aufgeklappten Lampion entgegen. »Einen Dollar!« »Tai Kwai«, antwortete Sager streng und schüttelte den Kopf. »Zu teuer?« Der Chinese klappte den Lampion zusammen und warf ihn in den Korb. »Und das hier auch zu teuer?« Vor Sagers Nase entfaltete sich ein papierner Regenbogen. Nach einigen Sekunden der Verblüffung fand der Reporter in seinem kärglichen Wortschatz einen passenden kantonesischen Ausdruck. »Ho Leng«, »schön und teuer«, kriente der Alte, faltete den Regenbogen sorgfältig zusammen und legte ihn auf Sagers Zeitschrift. Dann beugte er sich vor und flüsterte, »Ein Geschenk, Mr. Sager, mein Sampan wartet unten.« Wie üblich hatte der Reporter sichergestellt, dass seine Rechnung längst bezahlt war, so konnte er jetzt unmittelbar nach dem Abgang des Alten den Weg über enge Treppen zum Ausgang suchen. Dort, an einer Art Ponton, waren mehrere der tief im Wasser liegenden hölzernen Boote festgemacht, die gebetene und ungebetene Gäste vom Anleger herübergebracht hatten und nun auf neue Kunden warteten. Unter einem der halbrunden Palmblattdächer erkannte er den Papierblumenhändler, der angelegentlich seine Ware im Korb sortierte. Am Heck stand eine junge Frau, ein langes, an einem Holm befestigtes Ruder fest in beiden Händen. Als Sager die letzten Stufen hinabstieg, hob der kreischende Chor aller in ähnlicher Position wartenden Ruderer an. Sie versuchten sich gegenseitig an Lautstärke überbietend, seine Aufmerksamkeit in mehreren Sprachen zu erhaschen. Er blieb einen Moment stehen, als wäge er seine Wahl sorgfältig ab. Dann ging er die wenigen Schritte zu der jungen Frau, die ihren riesigen, wie eine umgekehrte Schüssel wirkenden Reisstrohhut mit einer Hand in den Nacken schob, um dann einladend auf die noch freien Rothangstühle zu weisen. Kaum war Sager über das flache, mit alten Autoreifen bewehrte Heck an Bord geklettert, stand der Chinese schon behend am zweiten Ruder. Aufmunternd nickte er dem Fahrgast zu und rief laut auf Englisch: »Sir, noch eine Rundfahrt gefällig, billig, billig!« »Dosche«, antwortete der Reporter, lehnte sich zurück und beobachtete entzückt die junge Frau, die in ihrem weiten, schwarzen Anzug aus grobem Stoff mit weit ausholenden Schwüngen des Oberkörpers den Rudertakt des alten Mannes aufnahm. Bald hatten sie den Lichtkreis der nebeneinander ankernden Restaurantschiffe hinter sich, tauchten in die Wassergassen zwischen aneinander verteuten Wohnbooten, auf denen sich in bizarrem Schattenspiel von Feuerstellen und Laternen das Leben der Wassermenschen wie seit Jahrhunderten zur Nachtruhe ordnete. Nach einer Weile drehte sich der alte Chinese um und sagte: »Ich bin Hai Wong, und das«, er wies mit dem Kopf zu der vor ihm auf dem äußersten Bootsrand balancierenden Frau, »das ist meine Enkelin Li Su.« Kichernd setzte er hinzu: »Sie kann besser mit Computern umgehen als mit dem Ruder.« Die Frau wandte sich jetzt ebenfalls für einen Moment an Sager und fragte interessiert: »Sie sprechen Kantonesisch?« »Fo kai mai dang moi?« Li Su lachte herzlich: »Kellner, die Rechnung bitte?« Sager stimmte in das Lachen ein: »Meine Kenntnisse beschränken sich, wie Sie merken, auf 35 Reiseführerfloskeln. Moment, noch eine. Tai tai oder Xiu Tse?« Verlegen konzentrierte sie sich wieder aufs Rudern. Vergnügt antwortete stattdessen der Großvater: »Li Su ist mit ihren Computern verheiratet, Mr. Sager.« Sie hatten die engen Bootsgassen verlassen und der Reporter bemerkte, dass der Wellengang rauer wurde. In diesem Moment sah er das Lichtsignal. Es kam voraus von einem größeren Schatten, der sich wenig später als die Silhouette einer Junke enttarnte. Als der Sampan sanft an die hölzerne Bordwand stieß, an deren Ende ein Tuch die große Registriernummer abdeckte, begann Hai Wong zu erklären: »Der Frachter aus Dar es Salaam hat heute Morgen auf der Reede Anker geworfen. Aber die Elfenbeinladung, die ich in Dubai gesehen habe, kann doch noch gar nicht eingetroffen sein. Es ist der Container, den uns unsere Vertrauensleute in Tansania angekündigt haben,« mischte sich Li Su ein, »und über den wohl ihre beiden Afrikaner in Brüssel gesprochen haben, angeblich mit den persönlichen Utensilien eines heimkehrenden nordkoreanischen Diplomaten.« Sager registrierte, dass die beiden von Yusuf bin Drei offenbar auch schon über seine eigenen Informationen bestens auf dem Laufenden gehalten worden waren. Jetzt hatte er alle Hände voll damit zu tun, im Dunkeln sicher auf das hohe Deck der Junke zu klettern. Er zählte die Schatten von mindestens 5 Mann Besatzung, die nun in aller Eile die Segel an den beiden Hauptmasten und ein kleineres am Heck hochzogen. »Wir werfen nicht den Motor an«, erläuterte der Alte, »wird zwar ein bisschen länger dauern, ist aber unauffälliger, wenn wir nachher ankern müssen.« Eine Stunde später holten die Männer die starren, durch Bambusstangen gespreizten Segeltücher ein, unmittelbar danach warfen sie lange Ruten aus. Sager begriff rasch, dass es sich angesichts zweier vor ihnen Bord an Bord liegender Frachter bei diesem nächtlichen Angelversuch wohl nur um Tarnung handelte. Die Junke der Rainbow Warriors von Hongkong hatte Beobachtungsposition bezogen. »Sie haben Besuch bekommen.« Bestimmt winkte Li Su einem der Männer, der aus dem Bauch der Junke ein schweres Stativ auf die Bohlen des Hecks hob. Danach folgte ein Nachtsichtgerät, das die junge Frau mit einem Akkukasten verkabelte. »Vor 5 Stunden lag das Schiff noch alleine hier«, erläuterte sie während der Installierung. »Sie haben fast alle Lichter gelöscht.« Und dann, nachdem sie den störenden Hut abgenommen und einen ersten Blick durch das elektronische Teleskop geworfen hatte, stellte sie aufgeregt fest: »Da ist mächtig Betrieb. Sehen Sie selbst!« Sie machte Platz und Stefan Sager justierte das Okular. Das Schwanken in der Dünung und das grüne Image der Restlichtverstärkung erschwerten es ihm, sofort zu erkennen, was die gespenstische Szene zu bedeuten hatte. Er brauchte fast eine halbe Minute, bis ihm klar wurde, was da vor sich ging. »Sie verschieben einen Container von einem Schiff zum anderen.« »Richtig?« Li Su übernahm wieder das Nachtsichtgerät. Nach einer weiteren Minute stellte sie lapidar das Offensichtliche fest. »Das Elfenbein ist gar nicht für Hongkong bestimmt.« »Aber«, Saga griff sich an die Stirn, »was ist das für ein Schiff?« Li Su schwenkte das Teleskop ein paar Zentimeter und stellte die Schärfe ein. »Ich kann es nicht lesen, es wackelt zu sehr.« Sie gab das Okular frei, und Saga mühte sich gegen das Rollen der Dschunke, den Zoom auf dem kleinen Ausschnitt der Heckaufschrift zu halten. »Es sind kyrillische Schriftzeichen, Moment. Das Schiff heißt Ulyanov«, buchstabierte er, »und es kommt aus Wladiwostok.« »Aus Wladiwostok? Ist das nicht ein sowjetischer Hafen?« fragte der alte Chinese, der die ganze Zeit auf den Bohlen hockend das Stativ festgehalten hatte. Seine Enkelin nickte nachdenklich. »Wladiwostok, das heißt, beherrsche den Osten«, bemerkte Saga. »In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts zum Hauptstützpunkt der russischen Fernostflotte am Pazifik ausgebaut und seit langem eine für jeden Ausländer gesperrte Stadt.« »Aber was in Konfuzius' Namen haben die Russen mit Elfenbein am Hut?« wollte der entgeisterte Großvater wissen. »Vielleicht weiß es Mitra«, antwortete Li Su. »Wer?« fragte Saga. »Die globale Computerdatei des Rainbow Networks«, lächelte die junge Frau. »Seit einiger Zeit gibt es auch eine Zusammenarbeit mit sowjetischen Wissenschaftlern, die über einen Terminal in San Francisco koordiniert wird.« Entschlossen verstaute sie ihr glattes, langes Haar wieder unter dem Strohhut, und als sie Anweisung gab, das Nachtsichtgerät abzubauen und für die Rückfahrt die Schiffsmaschine anzuwerfen, erkannte der Reporter, dass sie Hongkongs Rainbow-Residentin war.